Ich bin kein Cowboy, ich bin kein Helium-Cowboy. Ich bin der Sohn vom Helium-Cowboy. Und deswegen brauche ich was Eigenes.
Moin, moin, Hamburg!
Hamburg. Eine Stadt, die sich gern hanseatisch zurücknimmt. Und in der man manchmal zweimal hinschauen muss, um Spannendes zu entdecken. Orte, an denen Kunst passiert, zum Beispiel. Im Bäckerbreitergang in der Hamburger Neustadt liegt so ein Ort. Eine Galerie. Früher hieß sie Helium Cowboy. Der Künstler Jörg Heikaus hat sie gegründet. Der war schon zu Gast in diesem Podcast. Heute heißt die Galerie Mega Contemporary. Und geführt wird sie von Melvin Wiebeke Heikaus, dem Sohn vom Helium Cowboy. Mit 22 Jahren übernimmt er 2020 die Geschäftsführung der Galerie. Kein Bruch, sondern ein Übergang. Der Vater bleibt Künstler, der Sohn wird Galerist. Aus Helium Cowboy wird also Mega Contemporary. Eine Weiterentwicklung mit eigener Handschrift. Ein sichtbares Zeichen dieser Emanzipation folgt später. Ein zweiter Standort in der Kaiser-Wilhelm-Straße 87, ebenfalls in der Neustadt. Ebenerdig mit großem Schaufenster. Mega steht drauf. Was Melvin antreibt, ist nicht das Etikett vom jüngsten Galeristen Hamburgs, das man ihm schnell verliehen hat, sondern die Frage, wie macht man Kunst zugänglich? Wie schafft man Räume, in denen sich Menschen wohlfühlen, auch ohne kunsthistorisches Vokabular? Wir sprechen über Mut und Markt, über Bauchgefühl und Business, über Zoom-Talks und Schaufensterkunst, über ein 8 Meter langes Wasserbecken mitten im Ausstellungsraum, über Hamburg als Kunstort mit Luft nach oben. Ich bin Regine Marxen und das ist der Podcast vom Magazin Der Hamburger, dem Magazin, das dieser Stadt und ihren Menschen eine Bühne gibt. Und jetzt lassen wir Melvin zu Wort kommen. Melvin, wärst du heute ohne deinen Vater eigentlich auch Galerist?
Oh, das ist eine spannende Einstiegsfrage. Ja, gute Frage. Ich glaube, dass mit der Kunst, ich hätte auf jeden Fall was mit Kunst gemacht. Das stand irgendwie relativ schnell fest. Also mein eigentlicher Traum war immer, Basketballspieler zu werden, seitdem ich 8 Jahre alt bin und diesen Sport für mich entdeckt habe. Aber das war ja schon immer irgendwie auch sehr illusorisch.
Warum?
Naja, ach, sehr. Ich glaube, es gibt 346 NBA-Spieler und davon einer zu sein. Ich habe da viel, viel getan. Also bis ich 20 war, habe ich auch noch Basketball gespielt auf einem hohen Level. Aber nee, es gab dann auch ja immer diese Möglichkeit, halt hier in dieser Galerie zu sein und mit Künstlern zu sein. Und das hat mich auch wahnsinnig fasziniert. Und als ich dann mich entschieden habe, wie ich jetzt weitergehen möchte, ob ich jetzt studieren möchte, ob ich arbeiten möchte, ob ich eine Ausbildung machen möchte, stand es auch im Raum, ob ich nach Amerika aufs College gehe, um da Basketball zu spielen. Und ich habe mich dann 2016 dagegen entschieden, weil ich zum einen Trump ganz schlimm fand und auch irgendwie Angst hatte, in dieses Land dann zu gehen und da zu leben. Und zum anderen, ja, ich hatte hier irgendwie Fuß gefasst so ein bisschen. Also ein bisschen Blut geleckt schon, glaube ich.
In der Galerie meinst du?
Ja, in der Galerie, genau. Das waren so die ersten Ausstellungen, bei denen ich helfen durfte, so richtig. Und das hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Also dieses mit Menschen arbeiten, mit Menschen kommunizieren, mit so spannenden Menschen, mit Künstlern, Künstlerinnen, das ist einfach was ich total faszinierend finde und total gerne mache. Aber wenn ich diese Möglichkeit nicht gehabt hätte, in eine Galerie so reinzuschnuppern, ich weiß nicht, wahrscheinlich hätte ich irgendwas anderes gemacht. Irgendwas, was mir nicht so viel Spaß machen würde.
Nun hat es dich hierhin verschlagen und zwar mit 22. Du warst 22, als du das hier 2020 übernommen hast.
Genau.
Im vollen Umfang.
Genau.
Als Geschäftsführerinhaber. Nutzt da eigentlich Jugend oder ist das eher so ein Hindernis, dass man nicht vollgenommen wird in der Kunstszene?
Ich glaube, also ich habe halt ein super Support-System und auch dadurch, dass ich ja seitdem ich 4 bin mit Künstlern und Künstlerinnen, Galeristen zu tun habe. Also ich kenne Ralf Krüger seitdem ich 4 bin quasi und das ist ein sehr familiäres Miteinander in der Kunstwelt, finde ich. Also für mich zumindest, weil man sich halt schon so lange kennt. Und deswegen war das für mich auch sehr natürlich, einfach das zu übernehmen und zu sagen, nee, ich mache das jetzt. Ich habe natürlich auch den großen Vorteil, ich habe einen Vater, der das fast 20 Jahre gemacht hat und mir da immer mit Rat und Tat zur Seite stand. Wenn ich irgendwas mal nicht hinbekommen habe, dann war das nicht schlimm, sondern es war wir lösen das jetzt zusammen, damit du es beim nächsten Mal alleine machen kannst. Mhm. Und ja. Und in der Kunstszene, ich bin mit offenen Armen empfangen worden. Also wir sind ja auch im Landesverband der Hamburger Galerien und so. Und das ist alles, nö. Ich hatte nie zu kämpfen mit Alters, dass man mich nicht für vollgenommen hat. Das hatte ich nie, das Problem.
Ich fand das ganz lustig sogar, dass das überall so thematisiert worden ist. Da ist es Hamburgs jüngster Galerist und einer der jüngsten Galeristen Deutschlands, weil es ja so viele junge Galerien gibt mit sehr ja junger Urban Art, auch hier in Hamburg unter anderem. Mhm. Und trotzdem ist das irgendwie Thema gewesen. Hat dich das überrascht?
Ein bisschen. Also ich glaube, für mich war, mir war das nicht so klar, dass ich, also ich habe da nie so drüber nachgedacht, dass ich Hamburgs, also denke ich heute auch noch nicht. Oder habe ich nie gemacht, dass...
Du stehst nicht morgens auf und denkst dir, hey, ich bin Hamburgs jüngster Galerist.
Nee, gar nicht. Also das war für mich immer, ich weiß nicht, ich habe das ja auch vorher schon gemacht. Ich war ja vorher auch schon hier mit in der Kuration und eigentlich im alltäglichen Geschäft komplett mit integriert. Für mich war das dann einfach der logische Schritt, zu sagen, Jörg macht's jetzt nicht mehr, aber ich mache weiter, weil dieser Laden ist einfach toll und es muss weiter bestehen. Wir müssen weiter diese Kulturorte haben und Ausstellungen machen und Künstlern eine Plattform geben, die es einfach verdient haben. Also das war für mich ein No-Brainer und ich sehe mich da auch oft eher zweitrangig, auch gerade als Galerist. Ich bin nicht der Galerist, der dann da mit seinem Gesicht vor der Scheibe steht und sagt, hallo, ich bin Hamburgs jüngster Galerist.
Und ich habe hier die Wahnsinnskontakte und die großen Künstler.
Genau, sondern ich würde immer sagen, guck mal, was für eine geile Kunstausstellung wir hier haben. Ne? Ich bin da zweitrangig. Wenn ihr was kaufen wollt, kommt zu mir. So. Oder wenn ihr Fragen habt. Oder wenn ihr ein gutes Gespräch haben wollt. Und ein leckeres Bier. So, ich sehe mich da gar nicht so in dieser Galeristen-Ego-Schwein-Rolle. Mein Job ist es, die Kuration oft zu übernehmen. Also zu sagen, so hängen wir den Raum. Und das ist mein Beitrag. Dass der Raum schön aussieht, die Leute kommen und haben einen wunderschönen Abend oder einen richtig schönen Tag bei uns. Und ja, darum geht's mir. Mir geht's nicht darum, Hamburgs jüngster Galerist oder ja, bestaussehendster Galerist oder tollster Galerist zu sein. Das ist, ich glaube, als Galerist kann man oder sollte man auch vielleicht einen Schritt zurückgehen, so, damit die Kunst halt Platz hat, sich zu entfalten.
Ich glaube, dass dieses Narrativ, Hamburgs jüngster Galerist, auch ein wenig so den Blick von außen wiederum auf dein Ökosystem auf diese Kunstwelt spiegelt, dass das für andere so Thema ist, weil ich glaube, von außen betrachtet ist eine Galerie oft so ein elitärer Ort, wo Menschen mit Geld sind, die ein bisschen schicker sind und schicke Markenklamotten tragen, also so, keine Ahnung, Gucci-Welt sozusagen, und dass da so ein, ja, so eine Hürde ist und so eine Vorstellungswelt. Und ich glaube, dass das ja auch etwas ist, ich habe ja auch mal mit Jörg Heikus, deinem Vater, gesprochen, dass das etwas ist, was ihn schon sehr beschäftigt hat, diese Regeln zu brechen und einen anderen Ort zu schaffen, der Kunst viel zugänglicher macht. Und ich habe das Gefühl, dass du das eigentlich fortsetzen möchtest.
Auf jeden Fall. Ich finde das ganz schlimm, in eine Galerie zu kommen und sich nicht wohlzufühlen. Also so, das haben wir ja alles schon mal erlebt. Ich weiß noch, ich war, als ich nach dem Abitur in Toronto war, und für mich sind Galerien ja schon immer was Selbstverständliches gewesen, weil ich aufgewachsen bin. Das heißt, für mich war das ganz normal. Man sieht eine Galerie, oh, da ist Kunst, die interessiert mich. Ich gehe mal rein und gucke es mir an und vielleicht habe ich ein nettes Gespräch mit dem Künstler oder dem Galeristen. Und ich bin nicht angeguckt worden, weil ich halt 18 war und wahrscheinlich auch so aussah, als hätte ich kein Geld. Wie jeder normale 18-Jährige halt. Und ich bin komplett ignoriert worden und ich bin, glaube ich, auch nach 30 Sekunden wieder raus, weil ich mich total unwohl gefühlt habe. Und das ist so ein Gefühl, dass ich kann das total nachvollziehen, dass man, wenn man jetzt nicht in der Kunstwelt ist oder nicht das Theoriewissen über die Kunst hat, dass man auch ein bisschen Angst hat, in eine Galerie reinzugehen, weil was ist, wenn dann jemand was von mir will und ich kann das nicht beantworten oder ich fühle mich total unwohl. Aber das ist ein Gefühl, das möchte ich niemandem geben. Ich möchte, dass Leute in meine Galerie kommen und am besten sagen sie, hey, ich habe mir noch nie, war noch nie in der Galerie. Ich musste hier rein, weil ich habe das Bild gesehen und ich finde es super. Ich habe keine Ahnung. Kannst du mir vielleicht was dazu sagen? das sind für mich mit die besten Besuche, weil ich einfach dann auch erzählen kann und weil man in so einen Austausch kommt, der total spannend ist, weil ein Kunsthistoriker sieht was ganz anderes in einem Bild als ein normaler Mensch, der halt sagt, ja, aber es ist ja nur eine Sonnenblume, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen, aber mir gefällt, wie er den Hintergrund gemalt hat. Und dann redet man auf einmal über Dinge und Perspektiven, die es so, ja, die man so gar nicht hat. Und dadurch entsteht was total Vielfältiges und ja, die Auseinandersetzung mit den Bildern ist einfach total anders und das finde ich total spannend. Und deswegen, ich freue mich immer, wenn Leute kommen.
Es hat ja auch viel mit Sichtbarkeit zu tun, dass Leute kommen. Mhm. Also ich glaube, ihr habt hier ein Stammpublikum, aber Stammpublikum alleine wird es da nicht richten. Ich glaube, es ist gut, wenn man im Gespräch bleibt. Mhm. Thema Sichtbarkeit. Du hast unter anderem einen zweiten Standort. Du hast dir einen neuen Namen überlegt. Der alte schwebt noch drin, sowohl bei Instagram als auch hier. Aber der neue Name ist Mega, mit einer sehr knalligen Font. Also das ist wirklich, da hast du dich für was sehr Modernes entschieden, was wirklich knallt. Was waren deine ersten Schritte als Galerist, jenseits dessen, was ich schon beschrieben habe? Was war dein Plan oder was ist dein Plan?
Ja, ich glaube, also das, dadurch, wir sind ja relativ spontan 2020, sind Jörg und ich zusammengekommen. Und Jörgs Ziel war es schon immer, die Galerie an jemanden abzugeben, der sein Baby quasi weiterführt und in Ehren hält und auch weiß, wofür Helium Cowboy oder jetzt Mega Contemporary steht. Und wir haben das öfter versucht, es hat öfter nicht geklappt. Und irgendwann habe ich dann halt gesagt, jo, ganz ehrlich, du willst Künstler sein, du hast gar keinen Nerv mehr, oder was heißt Nerv mehr, du möchtest nicht mehr diese Galerie führen, weil das ist beides zusammen, geht halt nicht. Und ich kann dir die Galerie A abnehmen und ich habe mega viel Spaß an der Galeriearbeit. Das heißt, warum lässt du mich nicht die Galerie machen und ich und du machst halt deine Kunst. So. Mhm. Und daraus ist dann quasi diese Überlegung entstanden, ich übernehme. Und als ich den übernommen habe, war das Erste, was wir tatsächlich gemacht haben, ist, für die Leute, die hier schon mal waren, die kennen das schon, Jörg hat jetzt ein Atelier hinten in der Ecke bei uns in der Galerie. Und
in der Ursprungsgalerie, genau, hier im
Bäckerbreitergang.
Im Souterrain unten gelegen.
Genau, und da hat er das als Erstes in Holzzaun sich gezogen. Und das war dann unsere erste räumliche Trennung quasi als Galerist und Künstler zwischen seinem Atelier und halt dem Galeriespace. Und ja, der Zaun war auf jeden Fall das Erste, was wir gemacht haben. aber ich habe dann auch für mich überlegt, wohin ich möchte mit jetzt Mega Contemporary. Und damals halt noch Helium Cowboy, weil ich wollte den Namen eigentlich weiterführen, weil es ist ja schon eine Institution hier in Hamburg. Vielen Leuten sagt es was und der Name hat ja auch einfach einen Klang. Der Name bleibt den Leuten auch im Gedächtnis. Also Helium Cowboy ist ja nicht kein Alltagsname für eine Galerie. Und ich habe mir dann überlegt, wohin will ich damit? Und ich möchte ein bisschen mehr die Brücke schlagen, auch gerade als jüngster Galerist Hamburgs, zu jungen Künstlern. Und ich weiß, das machen auch viele, viele Galerien hier auch schon. Aber ich habe halt das Gefühl, dass durch mein junges Alter und durch die Erfahrung und durch die Präsenz, die dieser Raum und dieser Laden halt schon hat, kann man da eine super Brücke zuschlagen, dass man halt Namen wie Victor Castillo kombiniert mit Unbekannten und halt aus diesem Jung und Bekannt was Neues schafft, was allen was bringt. So. Die Künstler bei uns gehen auch total oft in Austausch. Und wenn man dann eine Gruppenausstellung hat, ich mache öfter Gruppenausstellungen mit nur 2, 3 Artists und dann lernen die sich auch kennen. Und ich habe schon viele auch Connections zufällig geschaffen dann, wo man dann halt voneinander lernt oder sich dann außerhalb trifft, auch gar nicht im Galeriekontext. Und dann gibt's diesen Austausch zwischen Künstler und Künstlerin oder was auch immer. Und das ist so ein bisschen das, wo ich hin möchte. Oder ja, worauf ich hinarbeite, dass jeder sich hier wohlfühlt, ob jung, ob alt, ob reich, ob arm, ob noch nie Kunst gesehen oder schon auf Millionen Ausstellungen gewesen und dass sowohl junge Kunst, die noch nicht so bekannt ist, als auch Kunst von schon bekannten Positionen gezeigt wird. Und dass dieser Mix einfach besteht.
Nochmal kurz am Rande, Mega steht für Melvins Gallery, damit die Leute da auch nochmal, ich mag das Wortspiel sehr, sehr gerne,
okay, gut, ja.
Aber auch da sehen wir ja irgendwie, du willst deinen eigenen Raum und da findet eine Emanzipation statt, oder ist das übertrieben, sowas zu denken?
Nee, das ist nicht übertrieben, weil ich habe halt für mich dann gemerkt, ich habe das letztes Jahr, haben wir das richtig gemacht mit Mega. Wir haben da oft drüber geredet, dass man eigentlich brauche ich einen eigenen Namen. Ich möchte jetzt, also ich habe jetzt lange genug quasi Helium Cowboy weitergetragen und möchte die Essenz auch behalten, aber ich bin kein Cowboy, ich bin kein Helium Cowboy. Ich bin der Sohn vom Helium Cowboy und deswegen brauche ich was Eigenes. So. Wer meinen Vater kennt, der läuft in Jeans und Arbeitsstiefeln rum und hat öfter mal einen Cowboyhut auf, so auf Vernissagen. Oder hier hängt im Stammhaus hängt die Gitarre und der Cowboyhut nebeneinander. Und dieses Image hatte er schon immer. Und das bin ich nicht. Ich habe Sneaker an und eine Hose und ein T-Shirt. Meistens ein Band-T-Shirt oder das, was ich halt gerade anhab. So, und ich wollte meinen eigenen Stil da auch, ich wollte mich nicht mehr verbiegen. So. Und mit dem Namen Melvins Galerie, ich habe mich sehr schwer getan, weil man muss diesen Killernamen Helium Cowboy auch einfach nicht übertreffen, aber es muss ähnliche Gewichtung haben. Weil wenn ich jetzt einen beliebigen nochmal Namen genommen hätte, dann wäre es halt, ja, irgendwie hätte sich das komisch angefühlt. Und dann habe ich überlegt und eigentlich mag ich das nicht. Ich mag das nicht, wenn Galeristen, habe ich ja auch schon gesagt, sich so in den Vordergrund spielen, und fand aber das Wortspiel Melvins Galerie zu Mega total lustig, weil es ist, ich fand es frech irgendwie, so ein bisschen. Außerdem ist Mega ein Wort, was ich sehr oft sage. Also wenn ich Dinge gut finde, dann ist es Mega. Ist mir auch erst aufgefallen, als ich dann gesagt habe, wie wäre es denn mit Mega Contemporary? Und das fanden wir total gut. Und dann habe ich ein bisschen rumgespielt und Jörg auch mit Typos. Und es ist so ein bisschen diese, wie heißt denn diese Konsole nochmal? Sega.
Sega? Was ist das für eine Konsole? Klär mich auf.
Das ist so eine alte, etwas ältere Konsole. Hat Atari hieß der, glaube ich. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Da bin ich, glaube ich, sogar ich ein bisschen zu jung für. Aber es ist so eine sehr ähnliche Schrift. Und ich fand's ganz toll. Mir hat es irgendwie ganz viel gegeben, einfach diese vier Buchstaben in riesengroß auf das Schaufenster von unserem zweiten Standort. Weil ich hatte ja auf einmal ein Schaufenster. Also das Stammhaus und das, wo ich gelernt habe, eine Ausstellung zu machen, wo ich mich wohlfühle, was so mein zweites Wohnzimmer ist, ist ja im Souterrain. Das heißt, wir haben zwar schöne Fenster, aber die sind relativ klein.
Und ihr seid ein Geheimtipp eigentlich.
Genau, eigentlich sind wir ein Geheimtipp und man weiß auch nicht, dass es uns gibt, wenn man nicht weiß, dass es uns gibt oder das Schild draußen steht. Hier laufen so viele Leute tagtäglich vorbei, die halt nicht runtergucken oder die aufs Handy gucken und dann gar nicht sehen, was für ein schöner Ort hier ist. Und man kann total toll bei uns reingucken und eigentlich ist die Ansicht immer schön. Aber die einzigen, die tatsächlich reingucken, sind kleine Kinder, für die wir halt perfekt auf der Sichthöhe sind. So, ne? Und als wir dann 2023 diesen Raum drüben übernommen haben, der ist ebenerdig und hat halt ein riesengroßes Schaufenster. Und erst hatte ich ein bisschen so, okay, krass, ein Schaufenster. Die Leute können hier immer reingucken. Es muss immer irgendwas passieren. Und als ich dann den Namenswechsel vollzogen habe, war ich so, muss das groß drauf, man muss das von der Bushaltestelle aus gegenüber, muss man das sehen und man muss sich fragen, ey, was ist hier eigentlich drin? Wir haben auch rote Strahler, die meistens an sind abends. Das heißt, wenn man hier vorbeifährt, man guckt halt drauf. Und das war so ein bisschen das Ziel damit.
Neue Räume, neue Strömung, vielleicht auch neue Formate jenseits dieser Mischung, die du angesprochen hast. Wie kriegt man denn Leute in so eine Galerie über diese Hürde, die doch eine große ist? Hast du da auch ein eigenes Format dir ausgedacht?
Ich arbeite immer noch dran. Also ich versuche ganz viel. Ne? Also von Künstler treffst, zu ja, Kaffee und Kuchen anbieten, zu wir machen einfach mal auf und gucken, wer kommt. Ich habe schon unglaublich viel probiert. Es ist schwierig geworden. Es ist auf jeden Fall, also ich, der das ja auch jetzt noch nicht so lange macht, habe auch schon gemerkt, dass der Wandel eher dahin geht, dass die Leute nur zu großen Ausstellungen, also nur zu Eröffnungen kommen. Mhm. Und zu so kleineren Dingen dann eher nicht mehr. Und irgendwie muss man da den Anreiz schaffen. Also das, wir haben auch schon mit Druckauflagen gearbeitet. Wir hatten einen Künstler hier, der hat dann eine Matcha-Tee-Stunde angeboten und sowas. Und das sind alles tolle Ideen. Und das hat auch alles irgendwie funktioniert. Es sind immer Leute da. Aber ich habe noch nicht das perfekte Ding gefunden, wo ich so bin, das funktioniert jedes Mal und die Leute kommen und ich muss mir keine Sorgen machen. Sondern man hat immer so ein bisschen, ja, vielleicht heute, ne? Ah, jetzt regnet's. Das könnte schon wieder den einen oder anderen Hamburger verschrecken.
Ich habe so einen Respekt vor Menschen, die wirklich professionell Events organisieren und machen. Jedes Mal, wenn ich involviert war, für so ja, redaktionelle Veranstaltungen für Verlage oder ähnliches, ich bin 1000 Tode gestorben, ob genug Leute kommen. Ich finde das so fürchterlich, wenn man so ausgeliefert ist. Wie du schon sagst, ja. So Wetter, gut, dann hat man vielleicht so einen richtigen Megaknaller wie eine gesamte Pandemie. Mhm. Also es gibt ja so viele Dinge, die einem diese Veranstaltung und die Idee dahinter verhageln können.
Ja, komplett. Also wir haben ja das hört auch, also hat bei mir auch noch nicht aufgehört. Es ist ein bisschen besser geworden. Man hat so langsam so seine Strategien vorher. Ist so, wenn keiner kommt, ist auch okay, dann mache ich mir so und machen wir uns so einen schönen Abend, weil irgendjemand kommt immer und meine Freunde kommen und dann mache ich halt mit meinen Freunden was. So, also es ist natürlich noch nie dazu gekommen, dass dann keiner gekommen ist. Also selbst während der Pandemie das war auch total spannend. Da musste ich ja dann auch ganz schnell irgendwie einen Weg finden, wie man die Leute trotzdem noch hier reinbekommt. Und ich habe schon so viel wieder vergessen über diese Zeit, weil man das einfach auch verdrängt.
Ja.
Aber es war so viel Arbeit. Ich habe dann, als wir gar nicht durften, habe ich jede Woche ein Zoom-Meeting mit einem Künstler oder einer Künstlerin gehabt, wo wir uns eine Stunde unterhalten haben und die Leute konnten sich halt live dazuschalten. Und dann hatten wir hier so zwei Holzblöcke vor den Fenstern, wo wir halt für eine Woche Kunst draufgehängt haben von dieser Künstlerin oder diesem Künstler. Und die Leute konnten halt von außen durch Schaufenster gucken und sagen, ah, das gefällt mir. Und konnten halt zuhören. Und das war total schön, weil man diesen Austausch auf einmal mit diesem Künstler so viel mehr hat. Also das, was ich halt immer habe, auch bei bei Vorbereitung, ich rede mit den Artists, ich rede über die Kunst, die wir gerade aufhängen, was sie dabei gemacht haben, gefühlt haben, gedacht haben. Und dieser Austausch, der eigentlich im Privaten stattfindet, war auf einmal öffentlich. Und das fand ich sehr cool. So. Ich versuche auch eigentlich immer Artist-Talks zu machen, weil ich finde, das finden Leute auch total spannend. Also die Leute sind auch zu mir hingekommen und sind, hey, das war ja total interessant. Ich wusste gar nicht, dass die Künstlerin so arbeitet. Das ist ja super. Mehr davon gerne. So. Und das ist was, das ist gut angekommen. Aber auch als dann drei Leute zur Zeit nur hier drin sein durften, hat man halt Führungen angeboten. Wir haben von morgens um 10 bis abends um 9, glaube ich, oder von morgens bis abends auf jeden Fall, haben wir immer halbstündige Slots angeboten, wo wir mit den Leuten zusammen dann, also mein Vater und ich, durch diese Ausstellung gelaufen sind. Und man ist bei jedem Bild stehen geblieben und hat sich über das Bild unterhalten. Und das war auch total geil, weil dieser Austausch findet sonst auf Vernissagen für mich gar nicht so statt. Ich hänge die Kunst auf, ich sage, das ist ein tolles Bild, das möchte ich unbedingt auch mehr erfahren. Der Künstler erzählt mir was, aber dann habe ich ja gar nicht die Zeit, mit allen darüber zu reden. Mhm. Und so hatte ich auf einmal die Zeit, mit allen darüber zu reden. Also das war irgendwie ganz, ganz schön. Genau. Aber es ist unglaublich schwierig und mal funktioniert sowas und mal nicht.
Und man muss ja noch erwähnen, du gehst jetzt ins sechste Jahr und eine sehr lange Zeit davon, auch am neuen Standort, war eine Hürde und die nennt sich Baustelle. Ne?
Ja, das stimmt.
Es ist schwer sichtbar zu sein, wenn da so ein riesen Bauzaun ist. Ne? Die ist ja jetzt weg. Seit wann eigentlich? Also.
Ich glaube jetzt 2 Jahre fast. Nee, Anfang letztes Jahr. Anfang letztes Jahr war sie dann richtig weg.
Aber da sitzt man doch und denkt sich, oh Mann.
Das war Wahnsinn. Also wir hatten ja auch teilweise keinen kein Boden vor der Galerie, sondern nur Sand, so alt aufgeschüttet. Und da Getränke anzuliefern oder schwere Kunst zu transportieren, die man halt auch mal mit dem Rollwagen eigentlich transportiert, keine Chance. Wir mussten das alles, also es war Wahnsinn. Der Dreck, den so eine Baustelle produzieren kann. Ich habe jeden Tag die Galerie gewischt, weil das einfach immer reingetragen wurde, auch sei es vom Wind oder von BesucherInnen. Das war Wahnsinn. Und ja, Aufmerksamkeit hat man auch schwierig da bekommen. Den großen Vorteil, den es hatte, es sind nicht so viele Autos gefahren und man konnte auch quasi, viele Leute sind dann rausgegangen abends und dann standen Menschentrauben so vor der Galerie. Das ist auch ganz schön. Das geht jetzt nicht mehr so gut. Obwohl der Fußgängerweg ist ja eigentlich breit genug. Mhm. Ne? Aber wir haben auch einen schönen kleinen Innenhof nach unten, unten auf der Fläche. Das kann man, also draußen rauchen kann man bei uns immer gut.
Hast du in all dieser Zeit, wo dann so kleine Rückschläge kamen, wo du immer wieder Workaround-Lösungen gefunden hast, das finde ich ganz faszinierend, dass du da auch Spaß dran hast, offensichtlich so Workaround-Lösungen zu finden und was Positives zu sehen. Hast du dir trotzdem gedacht, jetzt in diesen 6 Jahren, also irgendwie war das eine doofe Idee, Basketball war eigentlich auch ganz schön.
Ja, nee, also ich habe... man hat natürlich mal so Phasen, auch gerade wenn dann halt, ne, wie jetzt die Weltwirtschaftskrise ist es ja, glaube ich, noch nicht, obwohl, wahrscheinlich schon, oder? Kann man das so sagen? Weltwirtschaftskrise? Ja, noch nicht so, ist noch nicht so schlimm wie 2008, aber es macht meinen Job.
Es fühlt sich nicht stabil an.
Genau, es macht meinen Job nicht einfacher. Die Leute halten ihr Geld eher zusammen und dieses Lohnende an, das im Endeffekt Lohnende in dem Galeriebusiness, dass man mal Kunst verkauft, es ist sehr viel schwerer geworden. Und da denke ich schon manchmal, ach, keine Ahnung, jetzt irgendwie eine 9-to-5 in irgendeinem Büro, dafür aber immer da gleich viel Geld aufs Konto zu kriegen und nicht immer Workaround-Lösungen für alles finden zu müssen, hätte schon was, aber das könnte ich gar nicht. Ich glaube, ich würde durchdrehen. Ich würde irgendwie, also nee, mir macht das so viel Spaß und ich gehe so auf in diesem Beruf und auch in diesem, ja, Lösungen finden für Probleme, die man gar nicht wusste, dass es Probleme sind. Das macht einfach Spaß. Das ist, ich find's toll. Wir hatten jetzt auch letztes Jahr eine Ausstellung mit einem jungen Künstler, der noch an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel studiert, Lando Klemann. Und der hat gesagt, Melvin, ich möchte hier ein Wasserbecken reinbauen, also drüben. Und erst war es ein kleines Wasserbecken, dann wurde es immer größer und ich war so, ja, finde ich mega geil. Schwarzes Wasserbecken, also Wasserbecken mit schwarzem Wasser, wo man halt die Spiegelung, wenn man in das Wasser guckt, sieht man die Leinwände an den Wänden und das sah total geil aus und in der Vorstellung waren wir beide so, das wird richtig cool. Und dann kam er irgendwann an mit dem Baumaterial für dieses 8 Meter lange Wasserbecken. Und dann ging es auch relativ schnell darum, Probleme zu lösen, weil wir haben dann haben wir das ausgelegt mit Teichplane. Und dann haben wir geguckt, dass es überall dicht ist. Er hatte total tolle Freunde dabei, die uns super geholfen haben. Und dann haben wir abends angefangen, das zu füllen. Und waren auch schon so, ey, also erstes Problem, wie kriegen wir Wasser oben auf die Fläche? Das ist ja kein Wasserhahn, das ist ja kein Wasseranschluss. Also ist einer zum Baumarkt gefahren und hat einen mega langen Schlauch geholt und dann sind wir von unten vom Waschbecken nach oben mit diesem Schlauch und haben angefangen, dieses Wasserbecken zu füllen. Und dann haben wir gemerkt, dass es an einer Stelle undicht ist. Das war auch kurz so, okay, was machen wir jetzt? Was machen wir, wenn ich auf einmal hier Liter Wasser auf dieser Fläche stehen habe? Das wäre ja auch eine Katastrophe gewesen. Aber wir haben es hingekriegt. Es sah mega geil aus. Mega. Und die Ausstellung war ein voller Erfolg. Also es hat, ja, da sind dann Models durchgelaufen zur Eröffnung. Wir hatten so ein bisschen die Kombi Fashion und Kunst. Und ich könnte mir gar nicht vorstellen, was anderes zu machen. Also das, allein sowas Verrücktes, wo man eigentlich so ist, oh mein Gott, das können wir gar nicht machen. Doch, wir können und wir sollten irgendwie einen Weg finden, weil irgendeinen Weg gibt es immer. Ne?
Ein großes Talent, den Weg zu sehen und den dann auch zu gehen. Bist du eigentlich selber auch Künstler?
Oh, nee. Ich habe früher viel mit Kunst gemacht. Ich habe früher auch selber viel Kunst gemacht und bevor ich hier Galerist geworden bin, habe ich auch in der einen oder anderen Ausstellung mich selber aus, nicht mich selber, ich wurde ausgestellt unter einem Künstler-Alias, weil mir das auch irgendwie peinlich war. Oder nicht peinlich, ich war auch aufgeregt und ich wollte auch nicht, dass alle Leute wissen, dass ich das bin. Und das hat aber aufgehört, als ich halt hier für Feuer und Flamme gefangen habe, für das Galeristensein und für, da ist so viel bei, ich habe gar keine Zeit, um Kunst zu machen.
Das ist eine schöne Brücke, da ist so viel bei. Du hast ja schon angeteasert, was dabei ist, nämlich das Entwickeln von Konzepten, von Raumkonzepten, wie so Kunst einen Raum finden kann und so einen Raum auch prägt und verwandeln kann. Aber jenseits dessen, wie viel Business ist dabei und wie viel Kreativität? Kann man da grob so eine Prozentzahl angeben?
Also beim, ja, das ist eine grobe Prozentzahl. Ja, schwierig. Also Business ist natürlich immer dabei und man muss immer gucken, dass man irgendwie finanziell im Guten bleibt. Also auch bei der Planung der Ausstellung habe ich genug Geld für das, was wir machen wollen. Habe ich genug Geld, um Promo zu machen, kann ich, ne? Aber sobald das mit der Planung abgeschlossen ist, ist der Rest Kreativität. Also dann guckt man ja, wie hängen wir die Ausstellung? Welche Bilder hängen wir für die Ausstellung? Müssen wir noch die Lampen neu anbringen oder verändern? Müssen wir das Licht, wie kriegen wir das Licht hin, dass es so ist, wie der Künstler sich das vorstellt oder wie ich mir das vorstelle? Und dieser Teil der Kuration ist auf jeden Fall für mich das Größte und das Wichtigste.
Du hast gerade eben gesagt, das Lohnende daran ist ja, oder das größte Lohnende ist der Verkauf. Gibt es denn andere Dinge, mit denen du Geld verdienen kannst als Galerist, wenn nicht der Verkauf der Kunst?
Ja, wir machen auch Events auf der Fläche. Also wir bieten die Fläche auch, also wir vermieten die Fläche für Leute, die halt hier ihre, wir machen Firmenfeiern manchmal, weil Leute finden es auch cool, in Galerien einfach zu sein und dann gibt's Häppchen und man feiert das Bestehen der Firma oder macht die Weihnachtsfeier. Sowas machen wir. Und ja, gibt ganz viele unterschiedliche Wege noch, ne? Also es gibt auch Projekte, an denen man beteiligt ist, wo wir Künstler vermitteln. Das machen wir auch. Oder ich mache das auch. Ich sage immer dieses Wir.
Du bist noch sehr drin in dem Wir, ja.
Ja, aber das mit dem Wir meine ich gar nicht meinen Vater, sondern ich meine die Galerie.
Ja.
Also ich sehe, ja genau, ich hatte auch oft ein Team oder immer mal wieder Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Aber momentan ist das ein Job, den ich alleine mache. Und ich finde dieses Ich immer komisch. Ich finde es von dem, habe ich ja auch schon gesagt, ich finde dieses von mir als Galerist zu reden. Ja, ich bin der Galerist, aber die Galerie ist ein großes Wir.
Du hast schon angedeutet, dass es nicht ganz leicht ist, mit dem großen Wir auch wirklich Geld zu verdienen. Das ist ja auch ein bisschen abhängig von großen Namen, die man hier hat. Ich glaube, einer hier ist zum Beispiel Jens Rausch, der euch sehr verbunden ist, den ihr, glaube ich, groß auch mit aufgebaut habt. Oder im Wesentlichen, liege ich da richtig?
Ja, auf jeden Fall. Ach naja, Jens Rausch ist tatsächlich mein erster Künstler gewesen. 2017, das war kurz nach unserer 15-Jahres-Ausstellung, die erste Ausstellung, die ich auch so betreut habe, dass ich die Künstlerkommunikation übernommen habe, ist klar geworden, dass die Galeristin, die zu dem Zeitpunkt die Galerie übernehmen sollte, das leider nicht mehr kann, aus privaten und persönlichen Gründen. Und mein Vater hatte aber auf einmal Jens Rausch an der Backe, nicht an der Backe, aber sie hatte Jens Rausch halt eine Ausstellung versprochen bei uns. Und mein Vater war so ein bisschen so, ey, zeitlich schaffe ich das gerade gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich Jens diese Ausstellung ermöglichen soll. Ich habe so viele andere Projekte und Dinge, um die ich mich kümmern muss. Und dann habe ich gesagt, ey, ich habe total Bock. Ich habe Blut geleckt. Komm, ich mach das. Du hilfst mir nur ein bisschen, wenn ich das brauche. Du kannst gerne mal gucken. Aber ich und Jens, wir rocken das. Und dann haben wir 2017 mit Experimentierfeld von Jens Rausch, die erste Solo-Ausstellung von Jens Rausch hier bei Helium, damals noch Helium Cowboy, gemacht. Und das war gleichzeitig die erste Ausstellung, wo ich alles übernommen habe. Von Kuration zu Raumvorbereiten zu Ausstellungsdurchführung. Das war mein Einstieg. Mein Einstieg war mit Jens Rausch. Und ich würde sagen, Jens ist auch bis heute einer meiner wichtigsten Künstler, auf jeden Fall.
Hast du noch weitere Namen?
Ja, also die ich jetzt, also ich habe auch viele ja übernommen von Jörg. Also David Chillinglaw zum Beispiel ist ein Künstler, den viele auch schon durch Viva Con Agua und die Millantor Gallery kannten. Und Jörg und er haben dann die ersten Solo-Ausstellungen hier von ihm gemacht in Hamburg. Und ich hatte auch schon das große Privileg, das war 2023 müsste das gewesen sein, hat er hier seine erste Solo-Ausstellung seit irgendwie 8 Jahren in Deutschland gemacht. Und es ist immer so toll, mit so kreativen Köpfen wie ihm zusammenzuarbeiten, weil seine Bilder sind total bunt und schön. Und er ist 1,5 Wochen vorher hier angereist aus England und hat hier total viel Kunst gemacht und gemalt und hat hier in der Galerie gewohnt und hat geschaffen, Tag und Nacht. Und hat dann tatsächlich auch eine Murmelbahn hier angebracht an der Wand. So, weil er auch so ein kleines Spielkind ist, was total toll ist und sich in seiner Kunst total widerspiegelt. Aber dann hatten wir auf einmal hier eine Murmelbahn. So, die man halt, du konntest oben im Raum die Murmel reinwerfen und die ist dann über alle 3 Wände, quasi über 3 Ecken, unten gelandet in so einer Kiste, in so einer Box. Und sowas ist einfach toll. Ne? Und Victor Castillo, auch ein Name, den mein Vater hier reingebracht hat. Unglaublich talentierter Maler, der auch schon bei, na, wie heißt der Batman-Schauspieler? Der die Galerie
in London.
Ja, der hat Kilmer. Ben Kilmer?
Ja.
Ich glaube, der hatte eine Galerie.
Ist verstorben, ne?
Ja, genau. Der hatte eine Galerie in Los Angeles. Und da war der auch schon. Und der ist aber auch hier und ist jetzt auch gerade in unserer Ausstellung drüben und hat auch schon Einzelausstellungen hier gemacht, die ich mit ihm gemacht habe. Und das sind ja so Namen, die mein Vater halt mit reingebracht hat. Und dann habe ich natürlich meine eigenen, einen Lando Kleemann, der hier einfach einen 8 Meter Wasserbecken reinbaut. Eine Nicola Watson, ist eine schottische Künstlerin, die auch hier in Hamburg lebt und arbeitet, die ich da auch das erste Mal dann zeigen durfte, ich glaube 2022 oder 2023. Eins von beidem. Das war auch das erste Mal hier und da haben wir dann die Wände komplett Anthrazit gestrichen, damit es auf ihre Kunst passt. Und das sind alles so Namen, die ja, die halt diesen Mix auch ganz gut beschreiben, weil aus diesem, ich sag's jetzt alt, von Jörg, die aber nicht alt sind als Künstler, sondern einfach die schon lange
gestandene Menschen,
die hier schon lange auch Namen haben und neue Positionen wie eine Nicola Watson, einen Lando Kleemann, Wladimir Timmler auch, den ich auch durch eine Initiativbewerbung hier entdeckt habe, der jetzt an der HFBK studiert, aber der unglaublich schöne Bilder malt. Und das ist so ein bisschen das, wofür ich stehe und das, womit ich halt arbeiten möchte.
Na, das, du wirst diese Mischung ja auch brauchen, weil Geld werden ja die gestandenen Künstler. Mhm. Die haben ja einen anderen Marktwert, bringen am Ende, die ja auch als Galerist. Und die jungen Künstler, kann ich mir vorstellen, haben ja noch nicht so einen hohen Marktwert. Es ist, glaube ich, schwer, da vielleicht alleine mit Geld zu verdienen. Und es ist ja auch ein Risiko, oder? So eine Verbindung einzugehen mit einem jungen Künstler. Da steckt doch bei dir vielleicht auch immer die Hoffnung, das kann man aufbauen und steckt dahinter, das kann man aufbauen, das kann man begleiten. Im Grunde, wenn ich die Bühne biete und wir zusammen arbeiten, dann wird sich das irgendwann für uns beide rentieren. Oder ist das zu sehr Follow the Money mäßig gedacht?
Nee, ist natürlich völlig richtig. Den Gedanken gibt es immer. Also ich kann keine Kunst ausstellen, wo ich nicht selber davon überzeugt bin, das rentiert sich irgendwann. Immer besser, natürlich schneller als spät. Aber ich mag es nicht so zu denken. Man muss natürlich so denken, das ist der Business-Teil, das ist auch der Teil am Galeristen sein, den ich nicht so mag. weil wenn ich könnte, es gibt so viele tolle Positionen, die aber sich einfach nie rentiert haben, die man dann irgendwann halt nicht mehr zeigen kann, wenn man so ist, ich will dich zeigen, aber es macht keinen Sinn. Und da diesen Mix zu finden aus ja, Hoffnung und ich glaube an dich, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, womit man halt spielt. Und auch das Risiko, was man eingeht. Es ist ein bisschen Glücksspiel. Komplett.
Was sagt denn dein Näschen dir? Was ist denn ein guter Künstler, eine gute Künstlerin, wo du sagst, ja, da sehe ich eine Chance hinter? Oder bei dir sehe ich es nicht, es tut mir leid.
Oh.
Gibt es da so grob Regeln für dich, woran du festmachen kannst? Das ist spannend, das kann funktionieren. Dafür geben die Leute Geld aus, auch in Zeiten, wo sie nicht mehr so viel Geld ausgeben wollen.
Nee. Oh, ich gehe da komplett nach meinem Bauchgefühl. Also ich muss sagen, ich habe es auch nicht anders gelernt. Aber wenn mein Herz drinsteckt und ich merke, dieser Mensch, also ich finde es mal total wichtig, Artists kennenzulernen, persönlich. Sei es, kann auch ein Zoom-Call sein, aber am persönlichsten ist natürlich hier unser Tresen oder ein Studiobesuch. Ich habe schon ganz viele Studiobesuche gemacht. Die sind einfach wichtig, um diesen Menschen kennenzulernen, um zu sagen, okay, da sehe ich was drin. Also wenn dieser Mensch mich überzeugt, ich glaube, ich bin auch mit all meinen Künstler und Künstlerinnen befreundet auf einem Level, auf einem gewissen Level. Also es ist für mich ist dieses, es ist nie nur eine Business-Aktion, Transaktion, so, sondern es ist immer auch was Persönliches dabei. Es ist immer auch ein Stück Herz dabei. Mir ist das auch wichtig und ich finde, man merkt es auch bei guten Künstlern, wie viel die von sich selber in die Kunst stecken, sei es bewusst oder unbewusst. Und wenn ich das merke und dir das glaube, dann hast du super Karten, dass ich dich ausstellen möchte als Künstler oder Künstlerin.
Es hat, glaube ich, viel mit Vertrauen zu tun, auch von der anderen Seite, auch von deiner Seite. Es kann ja auch sein, dass wenn man dann fliegt als Künstler, als Künstlerin, man sagt, so, jetzt hole ich mir eine größere Galerie.
Auf jeden Fall.
Kann ja auch vorkommen, oder?
Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Also ich wäre natürlich gerne die große Galerie, die Mega-Galerie. Also ja, die am internationalen Kunstmarkt richtig Wellen schlägt. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen Standort geschuldet. Hamburg ist jetzt auch nicht das Kunstort-Aushängeschild Deutschlands. A, das und B, wir sind natürlich auch nur eine mittelgroße Galerie. Das heißt, ja, ich habe auch schon Künstler und Künstlerinnen verloren an größere Galerien, die dann gesagt haben, wir machen das und das mit dir, was ich halt nicht leisten kann. Aber für mich hat das nichts mit Scheitern zu tun oder ich rede dich nicht mehr mit der Person. Das ist eine persönliche Entscheidung und das ist eine persönliche Entscheidung, die ich immer nachvollziehen kann. Weil als Künstler willst du natürlich irgendwann im MoMA hängen. Du willst irgendwann im großen Museum hängen oder in den großen Galerien hängen oder international bekannt sein. Und ich helfe dir gerne so lange, wie ich kann und du mich lässt, dich auf diesem Weg zu begleiten und vielleicht sogar diesen Schritt mit dir zu gehen, dass du weitergehst. Ich freue mich immer, wenn man dann zurückkommt, auch mal. So, das ist natürlich auch immer galerieabhängig. Es gibt auch viele Galerien, die dann Verträge unterschreiben lassen, dass man nur noch darstellen darf. Aber wie gesagt, bei Victor Castillo, das ist ja auch, der kommt auch immer wieder zurück. Den kriege ich auch für fast jede Veranstaltung nochmal. Und dann kriegt man halt ein Bild, was auch so ein bisschen aus der Price Range fällt, die ich eigentlich so anstrebe.
Welche ist das, nur um eine Zahl zu nennen?
Ja, ich mag es, Kunst eigentlich zu haben. Also drüben zum Beispiel, die Ausstellung, die wir jetzt gerade haben, Kaiser's Delight, da ist alles dabei. Es geht, glaube ich, bei 500 Euro geht's los. Und mir ist es wichtig, dass auch um dieses Gefühl zu schaffen, dass man niemanden erschlägt mit den Preisschildern, dass alles dabei ist. Also wir haben auch Bilder, die kosten 10.000, 12.000 Euro da. Das kann sich natürlich nicht jeder leisten, aber ich habe oft dann auch einfach mal ein Bild dabei für 500 Euro, für 600 Euro, wo dann auch mal ein junger Student sagt, oh, geil, ich kaufe mir heute mein erstes Bild. Hatte ich auch neulich auf der Ausstellung jetzt, ich konnte ja leider nicht bei der Eröffnung dabei sein, aber habe dann ein kleines Comeback gefeiert, so die zweite Vernissage quasi, und habe dann kam jemand auf mich zu, mit der ich studiere. Und die war so, da unten ist so ein kleiner Print, der mir total gut gefällt. Aber ich habe noch nie Kunst gekauft. Ich weiß gar nicht, wie das geht.
Das ist doch, glaube ich, entsetzlich aufregend.
Ja, genau. Es ist unglaublich aufregend für uns beide dann auf einmal, weil ich zwar schon ganz viel Kunst verkauft habe, aber ich freue mich so, dass jemand sagt, ich möchte mein erstes Bild, meinen ersten Print. Ist ja egal. Irgendwo fangen wir alle an. Hier kaufen, weil dieses Bild hat irgendwas in mir ausgelöst. Das brauche ich jetzt. Und dann sind wir runter und ja, wir haben uns das Bild, also dann hat sie mir das Bild beschrieben, weil ich ja leider nicht runter die Treppe runterkam mit meiner Knieverletzung. Und ich habe mich total gefreut. Und dann haben wir uns beide total gefreut. Und dann hat sie gesagt, ich würde das gerne kaufen. Wie mache ich das denn? Und dann haben wir den Kaufprozess abgeschlossen und waren beide so, toll, das hat sich richtig gut angefühlt. Für uns alle. So.
Und sie wird sich immer freuen, wenn sie auf dieses Bild schaut.
Genau.
Wie ist es denn bei dir zu Hause? Hast du da ein Bild, das du dir anschaust und sagst, ach, das ist irgendwie auch ein Stück zu Hause für mich?
Ja, ich habe viele. Ich habe viel Kunst bei mir. Ja, ist natürlich auch meinem Vater geschuldet. Ich habe ein paar Alex Diamonds habe ich tatsächlich auch, ein paar kleine. Ich kriege auch immer noch einen großen, aber ich habe mir noch keinen ausgesucht, weil ich mich auch unglaublich schwer damit tue. Und ja, eigentlich jeder Geburtstag ist damit verbunden, dass man irgendeine Zeichnung oder sowas kriegt. Das ist ja, ich finde das auch total schön, dieses kreative Geschenk geben. Und ja, ich mag es. Und von ganz viele Künstler haben mir zu ihren Ausstellungen dann einfach mal ein kleines Bild geschenkt oder eine Skizze und die habe ich mir eingerahmt. Und ich glaube, ich kann das immer nicht sagen, was das Beste ist, aber Jens hat mir damals vom Experimentierfeld, ich glaube, es war die Ausstellung danach, hat er, weil er sich so gefreut hat, dass er bei uns ausstellen durfte und dass es so gut gelaufen ist, hat er mir gesagt, durfte ich mir ein kleines Bild aussuchen. Und ich hatte mich total in Bild verliebt beim Hängen schon und das gab es noch und dann war ich so, das möchte ich haben. Ah, das steht hier. Das hat meine Mutter dann nämlich geklaut, als ich umgezogen bin.
Ah.
Und jetzt ist es hier wieder aufgetaucht. Genau, das war auch bei Experimentiertfelder. Das war so ein Nachtwald. Genau. Und dann, ich hatte mich total in dieses Bild verliebt und war dann so, das möchte ich unbedingt haben. Hängt jetzt nicht mehr bei mir zu Hause, aber.
Offensichtlich hängt es nicht mehr zu Hause. Nee. Es ist hier in diesem Raum. Nee,
aber ich habe von Jens noch ein anderes, was ich mir sehr gerne angucke. Und über meinem Bett hängt ein Diptychon von Nicola Watson, das ich auch immer sehr gerne mir angucke. Und ja, auch jeden Tag angucke, nach dem Aufstehen oder beim ins Bett gehen. Und das macht mich einfach froh, weil es A, eine Verbindung für mich hat zu diesen Menschen, die Kunst, und B, ich verbinde mit dieser Kunst auch immer ganz viele Erinnerungen und Gedanken. Es war eine total schöne Ausstellung damals. Es war total rund und es lief total gut. Und es war, ja, es sind einfach so schöne Abende, an die man sich gerne zurückerinnert. Und ja, ich habe so eine kleine St. Petersburger Hängung aus kleinen Arbeiten bei mir beim Schreibtisch in meinem Zimmer. Und das, ich gucke da total gerne drauf, weil das für mich hat jedes Bild eine total tolle Erinnerung ist.
Du hast gerade gesagt, Hamburg ist jetzt nicht die Stadt für, also die internationale Stadt für Kunst.
Mhm.
Du wärst aber so gerne so eine große internationale Megagalerie.
Genau.
Da steht natürlich die Frage im Raum, man könnte ja auch umziehen.
Ja. Ja, aber dann, das habe ich auch schon überlegt. Und vielleicht mache ich das auch irgendwann. Eigentlich habe ich immer gesagt als Jugendlicher, boah, ey, sobald ich 18 bin, bin ich hier weg. Ich mag Hamburg als Stadt total gerne und fühle mich hier total wohl und bin ja auch hier aufgewachsen. Aber für mich war eigentlich immer klar, ich möchte auch mal eine andere Stadt sehen oder in einer anderen Stadt leben. Aber das hat sich bis jetzt noch nicht ergeben. Und ich kann mir aber durchaus vorstellen, irgendwann mit Mega vielleicht mal umzuziehen. Vielleicht auch international, vielleicht, ja. Ich halte mir das sehr offen. Ich habe ja auch noch Zeit. Ich bin ja ein junger Galerist.
Das stimmt, oder mehrere Standorte.
Ja.
Was ist denn dein Stadtteil in Hamburg? Wo lebst du?
Ich komme aus Eimsbüttel. Also ich wohne in Eimsbüttel. Und aufgewachsen bin ich im Grindelviertel. Ich weiß gar nicht, ist das auch noch Eimsbüttel? Ich glaube, das ist schon Roter Baum.
Ich glaube ja, offiziell.
Aber halt im Univiertel, im Uniteil da. Und ja, ich verbringe viel Zeit in Eimsbüttel. Jetzt gerade auch mit der Knieverletzung halt. Zwangsweise.
Ja. Da wird man sesshaft.
Ja, man wird ein bisschen sesshaft. Man liegt viel rum. Nee, genau. Nee, Eimsbüttel ist meine Homebase.
Was gefällt dir besonders gut da? Gibt es einen Ort, der auch eine Art Wohnzimmer ist für dich da?
Oh. Ja, das Café Dijk. Dijks heißt das, glaube ich. Das ist so ein kleines Café mit französischem Hauch und da kann man total schön heiße Schokolade. Ich trinke keinen Kaffee, deswegen ist für mich immer ein Laden, der gute heiße Schokolade macht, das ist für mich immer wichtig und gut. Und der schmeckt da sehr gut. Ja.
Gibt es einen anderen Lieblingsort in Gesamt-Hamburg, wo du sagst, da bin ich einfach immer sehr gerne?
Viele. Ich bin sehr gerne am Millerntor. Ich bin gerne in den Bars, in der Schanze. Das Ten and Counting mag ich sehr gerne. Ich finde es sehr bequem. sich da hinzusetzen. Man kann kickern, mache ich auch sehr gerne. Bierchen trinken, ist immer schön.
Was man so macht, ne?
Was man so macht, wenn man Freizeit hat. Jetzt gerade nicht so viel, aber kommt auch wieder.
Was machst du denn in deiner Freizeit außer kickern und Bierchen trinken und heiße Schokolade?
Eigentlich viel Basketball spielen. Also ich spiele beim SC Ottensen. Habe ich jetzt letztes Jahr wieder angefangen, Basketball zu spielen, nachdem ich 4-5 Jahre Pause gemacht habe, weil mir der Leistungssport und der Leistungsdruck in meinem vorherigen Verein auch ein bisschen auf den Sack gegangen ist. Und dann kommt halt auch das Privatleben rein und man wird erwachsen und hat eine Freundin und ist auf einmal ganz woanders. ja, viel Basketball. Ich treffe mich viel mit meinen Freunden. Das, was man so macht als 28-Jähriger. Ich habe jetzt gerade meinen Bachelor fertig oder mache ihn gerade fertig, bin in den letzten Zügen. Also man sieht mich auch eigentlich viel an der Uni Hamburg. Ja, das ist so mein Alltag.
In Kunsthistorie.
Genau, in Kunstgeschichte. Mhm. Mit Geschichte im Nebenfach, weil ich damals dachte, das verbindet sich doch gut. Hat es auch. Ich würde es auch genauso wieder machen.
Wünschst du dir manchmal, dass du mehr Zeit hättest? Ich meine, so ein Tag ist ja relativ schnell rum, wenn man studiert, eine Galerie führt und ein Leben hat.
Auf jeden Fall würde ich mir wünschen, mehr Zeit zu haben. Ich habe auch echt, manchmal leiden auch gewisse Bereiche. Und die Galerie leidet auch manchmal, wenn ich dann den Fokus shiften muss. Ich habe ja auch quasi das Jahr, ich habe ja auch angefangen zu studieren, während ich schon den Laden hier übernommen hatte oder als das kurz bevorstand. Und deswegen muss ich auch immer shiften zwischen, oh, jetzt muss ich mal einen Monat Uni machen, ich muss Hausarbeiten schreiben oder halt jetzt meine Bachelorarbeit. Kann jetzt nicht so viel Zeit und Aufwand in die Galerie stecken oder jetzt ist heiße Phase in der Galerie und ich habe jetzt 4 Ausstellungen hintereinander. Jetzt ist die Uni, muss mal kurz liegen bleiben. Ja, Zeitmanagement ist auf jeden Fall wichtig. Aber ich kriege das bis jetzt ganz gut hin. Aber ich würde auch noch 6 Stunden mehr nehmen vom Tag.
Was tut dir da am meisten weh? Was kommt am meisten zu kurz? Und wofür speziell würdest du dir damit am meisten, also am liebsten mehr Zeit wünschen?
Ich glaube, ich würde mir am liebsten, hätte ich mir am Anfang der Uni-Zeit noch mehr Zeit für die Uni genommen, um das noch schneller durchzukriegen. Weil ich glaube, dann hätte ich jetzt die ausreichende Zeit, um die Zeit, die ich bräuchte, um diese Galerie so voranzutreiben, wie ich es gerne würde, das machen zu können. Also ich merke, dass oft halt auch einfach Galerietätigkeiten liegen bleiben, die nicht unbedingt liegen bleiben sollten, aber die gerade noch so zu verschmerzen sind. Also sei es Social Media oder ja.
Da ist es ein bisschen stiller geworden, ne?
Ja, es ist gerade ein bisschen stiller geworden, weil ich halt meine Bachelorarbeit schreibe und dann halt nicht Instagram-Posts parallel schreibe. aber das kommt auch wieder. So.
Gibt es Bereiche, wo dein Vater dich dann nach wie vor noch unterstützt oder bist du wirklich hier dann alleine an Bord und schaffst es dann alleine?
Doch, es gibt auf jeden Fall. Also jetzt gerade auch komplett. Also als ich im November angefahren wurde und dann erstmal 2,5 Wochen im Krankenhaus lag, hat meine Familie, also mein Vater natürlich sowieso, hier sofort das übernommen, hat die Ausstellung mit meiner Cousine gehängt, zusammen, die mir auch schon öfter geholfen hat, in der Ausstellung vorzubereiten, durchzuführen, einfach mal die Bar machen, mal durchzuwischen. Da sind wir als Familie halt auch total eng und das machen wir. Wir springen sofort füreinander ein. Und natürlich hat Jörg auch schon immer mal wieder Kritikpunkte für mich. Social Media ist auch ein großes Streitthema zwischen uns schon immer gewesen und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben, weil wir zwei sehr unterschiedliche Ansätze haben. Und mir das oft dann nicht wichtig genug ist, was ihm halt wichtig ist. Aber ja, wenn ich sage, da und da brauche ich Unterstützung, dann kriege ich die. Und das macht auch so ein bisschen die Arbeitsatmosphäre bei uns hier aus. Weil wir kommen auf jeden Fall sehr gut klar miteinander. Was ja auch für so ein Vater-Sohn-Duo eigentlich gar nicht so verständlich ist. Also
ihr macht sogar einen Podcast zusammen.
Wir machen sogar einen Podcast zusammen. Wir reden so gerne miteinander, dass wir das
sogar aufnehmen. Dass es jetzt sogar aufnimmt.
Stimmt, genau. Ja, haben wir ja jetzt lustigerweise auch gerade.
Reaktiviert, ne? Ihr hattet schon mal einen gemeinsamen Podcast und habt den dann ein bisschen pausieren lassen.
Genau.
Und fangt jetzt wieder an. Es ist ganz sweet, wenn man Bilder von euch beiden sieht, dann sieht dein Vater mal sehr stolz aus. Also er guckt dich dann so von der Seite aus an und grinst dann immer so.
Ja.
Hat sich euer Verhältnis verändert in den letzten 6 Jahren, dadurch, dass du diesen Laden jetzt übernommen hast?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Also wir waren schon immer unglaublich, wir haben schon immer sehr close. So. Also wir haben auch unglaublich oft Dinge alleine gemacht, weil wir auch einfach immer dieses Thema Sport zum Beispiel hat uns immer verbunden. Seien es Auswärtsfahrten mit dem FC St. Pauli oder mal, wir waren mal in Berlin für das NBA Europe Game und sowas. Und das sind so Erinnerungen, die ich früher habe. Das machen wir jetzt nicht mehr so häufig, obwohl wir eigentlich trotzdem jedes zweite Wochenende im Stadion stehen und zusammen St. Pauli anfeuern. Das hat sich gehalten, aber es ist ein bisschen professioneller geworden. Es geht oft auch um Arbeit und nicht ums Private, aber es mischt sich trotzdem immer noch auf eine sehr gute Art und Weise, dass wir können es trotzdem noch abstellen. So, und auch mal einfach dann zusammen die Weihnachtsferien verbringen und gar nicht darüber reden, bis man dann halt wieder in Hamburg ist oder bis man dann wieder hier in der Galerie ist und sagt, okay, wie sieht's aus? Brauchst du Hilfe bei irgendwas? Weil er steht mir natürlich immer noch mit Rat und Tat zur Seite und hat auch einfach Ahnung in diesem Business, die man auch mit 6 Jahren noch nicht hat. So. Oder Tipps und Tricks und auch manchmal einfach dieses Ideen gegenüber, Spitball nennt man das, glaube ich, dass man, ich hau meine Idee raus und Jörg sagt, das ist eine gute Idee, aber guck mal, überleg doch mal das und das. Und das sind dann wieder Blickpunkte, die ich gar nicht betrachtet habe, die er aber für wichtig hält oder andersrum. Und so entstehen auch viele, würde ich sagen, sehr, sehr gute Ideen, die ich mit Mega schon umgesetzt habe, entstehen dann auch immer noch in dieser kleinen Zusammenarbeit. So, also es ist dann nur die Ideenfindung. Es ist dann die Ideenfindung.
Die Ideenfindung, damit alles mega wird. Wenn du dir etwas wünschen könntest für Hamburg, damit es aus deiner Sicht mega wird als Galerist, was wäre das?
Ich glaube einfach, dass die Menschen auch gerade so hier in Hamburg oft gar nicht so richtig wissen, was für Kunstorte es zu besuchen gibt. Und ich würde mir wünschen, dass das so ein bisschen mehr durchkommt und dass die Leute wieder Bock haben, rauszugehen und auf Veranstaltungen zu gehen. Und das ist, ich will da niemandem zu nahe treten. Ich kann es so gut verstehen wie jeder andere, dass man nach einer harten Woche auch mal sagt, ey, heute will ich nicht raus. Heute wird Netflix und Fresskoma oder was weiß ich, was die Leute dann machen oder brauchen. Aber es ist so schön, auf Ausstellungen zu sein und einfach Kunst zu erleben, diese Kunstwelt zu erleben, weil wir haben eine wunderschöne Kunstszene hier in Hamburg. Wir haben tolle Künstler und Künstlerinnen, die Unglaubliches schaffen. Aber man sieht so vieles nicht, habe ich das Gefühl. Also die Sichtbarkeit müsste einfach erhöht werden. Und ja, da gibt es natürlich einfache Wege. Und ich glaube auch, dass die Förderung von der Stadt da auf jeden Fall mehr greifen könnte.
Leute, hört auf, so bequem zu sein. Werdet nicht so bequem, ihr lasst euch eure Zeit mopsen. Ich finde ja immer gerade so Netflix und andere Streamingdienste, es gibt ja da einen ganzen Haufen inzwischen, die sind wirklich gut da drinne, wahnsinnig viel Müll auch inzwischen in diesen Kanälen zu lagern und eigentlich klauen sie mir nur meine Zeit.
Komplett. Also bin ich ganz bei dir. Aber ich lasse mir auch gerne meine Zeit klauen.
Ist so, wir sind da alle schnell Opfer.
Ganz, auf jeden Fall.
Aber die kommt ja nicht wieder.
Nee, die kommt nicht wieder. Aber das fällt einem gar nicht auf, bis man dann so ist, oh krass, ich wollte eigentlich heute noch rausgehen. Dann habe ich mich eine halbe Stunde aufs Sofa gesetzt, um klarzukommen. Und jetzt ist es 4 Stunden später und ich habe halt eine Serie geguckt. Und ich könnte nicht mal sagen, was ich geguckt habe. Ich habe das manchmal, dass ich einen Film geguckt habe und ich bin danach so
leer.
Wahnsinn, ich bin so leer. Ja. Deswegen gehe ich aber auch immer gerne ins Kino. Also ich finde gerade auch die Sneak Preview vom Studio-Kino ganz toll und sowas. Und das versuche ich auch immer reinzubringen in meinen Alltag. Weil dieses bewusst wieder ins Kino gehen und Filme gucken und nicht einfach in einem Streamingdienst zu sagen, ja, okay, ach, das sieht ganz lustig aus, ich guck mal rein und dann hat man es geguckt und ist so ein bisschen so, ja, hätte ich aber auch nicht machen müssen. Sondern sich mit Freunden zu treffen und dann zu sagen, komm, wir gehen ins Kino, wir gucken den und den Film. Oder wir gucken mal, lass uns mal überraschen, was heute im Stückchen läuft. Das ist total schön.
geteilte Erlebnisse sind immer noch anders, ne? Genau. In einem Kinofilm, also im Kinosaal zu sitzen, ja, und diese Emotionen zu teilen. Ja. Bestes Beispiel ist, glaube ich, Hamlet, da heulen ja alle. Ach. Weil der Film einfach gut gemacht ist zum Heulen.
Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich möchte ihn unbedingt sehen.
Ich frage dich dann, wann du angefangen hast zu heulen. Spätestens wenn Max Richters Musikstück reinkommt, ist man erledigt. Ja, aber das ist ein gutes Beispiel dafür. Kunst ist Kommunikation, ja, und Kunst, ja, ist ein Riesenfeld.
Komplett.
Und es ist ein Erlebnis und das teilt man am besten. Ne?
Ja, auch sich danach, wenn dann die Raucherfreunde, ich rauche nicht, noch draußen stehen und noch eine Kippe rauchen, und dann unterhält man sich auf einmal mit fremden Leuten, die halt auch eine Meinung haben zu einem Film. Und das finde ich total schön, dieser Meinungsaustausch nach sowas. Wenn ich dann alleine vorm Fernseher sitze und dann sage, ja, hat mir gut gefallen. Das interessiert ja keinen. Und auch mich interessiert eigentlich die Meinung gar nicht mehr dazu. So, ja.
Lass uns doch mal kurz zum Abschluss in die Zukunft schauen. Worauf freust du dich denn 2026? Hier an diesem Ort oder darüber gelagert? Worauf freust du dich? Und wo wir beim Thema Erlebnis und Teilen sind, welches Erlebnis würdest du gerne mit anderen teilen, wo du sagst, Leute, runter von der Couch, da wäre es schön, wenn ihr da seid.
Ja, also das, ich glaube, jede Ausstellung, die ich dieses Jahr machen werde, das muss man jetzt leider dazu sagen, den genauen Plan gibt es leider noch gar nicht.
Du bist aus deiner Planung geworfen worden, genau, weil dein Auto dich angefallen hat. Das komplett ist fair enough.
Komplett. So die Ausstellungen, die schon stehen, da freue ich mich total drauf. Wir haben zum Beispiel im Herbst habe ich eine Ausstellung mit einer taiwanesischen Künstlerin, Zhou Wang, und die ist unglaublich begabt, was Ölmalerei angeht. Und das Treffen, ich finde, für mich, das Treffen von Emotionen mit Körpern. Die malt wahnsinnig schöne, sehr realistische, aber trotzdem immer noch so ein Hauch surrealistische Ölbilder. Und die kriegt eine Solo-Ausstellung jetzt. Die habe ich auch entdeckt über einen befreundeten Künstler. Der hat mir die vorgestellt und war so, ich glaube, ihr solltet euch kennenlernen, weil ihr passt gut zusammen. Und dann passte sie in eine Gruppenausstellung und ich fand sie mega sympathisch und habe mir dann auch von ihr ihre Arbeiten zeigen lassen. Das ist auch ganz lustig, weil sie hatte zu dem Zeitpunkt gerade kein Atelier, sondern sie hatte nur so eine Storage Unit, wo sie ihre Kunst gelagert hat. Und dann bin ich halt nach Barmbek gefahren und habe mir diese Storage Unit angeguckt, die voll mit Kunst war. Aber wir haben uns die ganze Zeit unterhalten und wir fanden uns mega sympathisch und es war dann so, nee, deiner Kunst muss ich eine Bühne geben. Und das hat dann jetzt schon in mehreren Gruppenausstellungen geklappt. Sie hängt auch jetzt gerade drüben in Kaisers Delight. Und ja, jetzt haben wir gesagt, der nächste Schritt ist erreicht, du brauchst eine Solo-Ausstellung. Und wir sind schon wild am Plan und es gibt ganz tolle Ideen von, wir machen eine Installation zu, wir haben Tänzerinnen dabei am Eröffnungsabend. Das sind alles Ideen, mit denen wir noch rumspielen, aber freut euch auf den Herbst und kommt auf jeden Fall zu dieser Ausstellung, weil die wird richtig gut.
Klingt toll.
Ja.
Da bin ich persönlich auch schon angefüttert.
Sehr gut.
Da werden, glaube ich, auch viele Sinne angespielt, das ist ja auch immer schön.
Ja.
Also multisensorisches Erlebnis mit Tanz und einem Drink. Und
ganz wichtig.
Das klingt doch nach einem tollen Happening. Für den Rest scheint es, müssen wir ein bisschen gucken auf deine Social Media, wenn das wieder in Fahrt kommt, aber auch auf die Homepage, da findet man ja auch die. Kaisers Delight, du hast es erwähnt, hat morgen, glaube ich, am 5. Februar Finissage.
Am 6.
Dann, oder am 6. Also übermorgen. Freitag. Da wird dieser Podcast schon erschienen sein. Das ist dann, tut mir leid, ihr Lieben da draußen, leider schon Geschichte. Aber wo eine Finissage ist, ist auch ein neuer Beginn. Sprich, irgendwann kommt auch eine Vernissage.
Ja.
Watch out wahrscheinlich nicht erst im Herbst, oder?
Nein,
oder
ist so lange also Pause? Ich habe die Slots stehen schon. Also die Zeiträume stehen schon. Es wird auf jeden Fall März.
Und ansonsten, wenn man vorbeigeht und es ist auf, schaut einfach mal rein, oder?
Ja, einfach reinkommen. Gerne klopfen, klingeln. Meistens ist die Tür sogar offen. Vielleicht jetzt bei dem Wetter gerade nicht. Ja. aber nee, wenn die Tür offen ist oder ich da bin, wenn Licht an ist, kommt einfach vorbei. Kommt rein. Fühlt euch eingeladen.
Melvin, ich hatte mega Spaß mit dir.
Ja, danke schön, ich auch.
Ich danke dir und ich wünsche dir ein tolles Jahr.
Ja, danke.
Gute Genesung.
Ja, das kommt alles.
Und auf ganz bald.
Ja, auf ganz bald. Vielen Dank.
Für mich ist die zentrale Idee dieses Gesprächs: Kunst braucht offene Türen, Freude, Liebe, Begeisterung. Und Mega Contemporary ist irgendwie genau das. Eine Einladung. Reinkommen, Fragen stellen, staunen, vielleicht das erste eigene Bild kaufen und diese Aufregung dabei genießen. Ich verlinke euch die Galerie in den Shownotes, den Podcast, den Melvin mit seinem Vater Jörg wieder aufgenommen hat, auch. Und den Hamburger natürlich. Die neue Ausgabe dieses Magazins ist frisch erschienen mit spannenden Kulturtipps für diese Stadt. Gibt viel zu entdecken, Orte und Menschen. Und damit sind wir am Ende. Grüße und Liebe gehen raus an Stefan Endrichkeit von Sounds and Pots, an Laura Matamoros für das Cover Artwork und an die Crew vom Hamburger. Und natürlich an euch, denn ohne euch gäbe es diesen Podcast überhaupt nicht. Wenn dir und euch diese Folge gefallen hat, dann abonniere ihn, erzähl davon weiter und schreib uns gerne, wen du gerne mal hören würdest in diesem Podcast. E-Mail-Adresse hello@soundsandpods.studio findet ihr auch in den Shownotes. Das ist unsere digitale Hafenkante und wir freuen uns immer, wenn ihr da mal andockt. Am 15. März hören wir uns wieder, dann mit einem eloquent gewieften Gast. Das wird richtig spannend. Und in 2 Wochen serviert Boris Rogosch wie gewohnt erneut kulinarischen Hörstoff der Premium-Klasse. Wir hören uns und wir lesen uns in Hamburg und im Hamburger.
Dies ist eine Produktion von Sounds und Pots Hamburg, Studio für kreative Audioformate.